Hi Leute, willkommen wieder zum Nerd Business on Fire. Mein Name ist Isard, Chris wieder bei mir und heute ist unser Thema: Der Chef ist der mit der Kohle.
Genau, und los geht's.
Ja, ihr habt das coole Intro gehört. Ja. Und jetzt geht's wieder weiter mit unserer Talkrunde. Und zwar ein wichtiges Thema, was ich immer so ein bisschen unterschätzt finde. Der Chef ist der mit der Kohle. Was ja natürlich eigentlich fürs komplette Leben gilt. Weil ich meine, wenn du für jemanden arbeitest und er der Chef ist, er natürlich das finanziert. Wir gehen mal von einem ganz normalen Unternehmen aus. Jemand hat ein Unternehmen und du arbeitest bei ihm. Wie viel Mitsprache hast du recht? Wahrscheinlich null.
Ja.
Erstmal.
Mitspracherecht. Eher wahrscheinlich keins, ja, wie du sagst.
Genau. Und wenn man das auf die Musik überträgt, da sind wir schon wieder bei Labels und Managern und dem ganzen Zeug, dann ist natürlich die Frage, in wie viel sich diese Leute einmischen dürfen in unsere Musik, also in Style, in Musik an sich, in die Message zum Beispiel. Ganz wichtig.
Es ist wahrscheinlich, sage ich mal so, ja, genau.
Also, was denkst du, wir gehen mal von einer ganz, ganz Standardsituation aus. Wir haben eine Band, weiß nicht, 4, 5 Mann und ein paar Songs schon geschrieben, eine kleine Fanbase errichtet und es kommt ein Label da auf uns zu und sagt, okay Leute, wir wollen euch unter Vertrag nehmen. Und jetzt kommt der Vertrag. Ja, und da ist einfach jetzt mal abgesehen von den Rechten für die Songs, GEMA, Urheberrecht, da geht es einfach darum, dass das Label das Styling bestimmen darf, wo ihr spielt. Ganz wichtig. Mhm. Also ich meine, wenn das Label sagt, Leute, ihr spielt heute auf dem und dem Festival, ist halt die Frage, ob man sagt, nee, sorry, aber das ist nicht unser Ding. Gibt's ja ganz oft. Ich habe jetzt letztens gehört, ich weiß nicht mehr, wie die Geschichte ist, aber das habe ich dir auch mal erzählt, Avenged Sevenfold wollen weg von ihrem Label, also die wollen jetzt eine neue Platte aufnehmen.
Ach so, das wusste ich nicht.
Ja, und ich glaube, Universal oder sowas, müsste ich nachgucken. Ich will mich da nicht festlegen, aber die lassen sie nicht auf den Vertrag, soweit ich gehört habe.
Warner Brothers sind die, oder?
Ja, ja, genau,
Warner
irgendwie
Brothers
so.
Sind die. Die haben jetzt einen neuen Drummer.
Genau, den von Bad Religion.
Ja,
genau. Cool. Geil. Und die wollen, wie gesagt, eine neue Platte aufnehmen, aber nicht bei ihrem alten Label. Ich habe keine Ahnung, wie Verträge. Hast du ja Verträge über zum Beispiel 3
Jahre.
Alben.
Ja, okay.
Und das kann man dann verlängern und. Mhm. Und jetzt ist die Frage halt, was man als Band macht. Also
erstmal Anwalt.
Ja.
Dann ein Bier trinken gehen und eine Krisensitzung abhalten. Keine Ahnung. Also wie gesagt, in der Situation war ich noch nie. Hoffentlich komme ich auch nie rein in so ein Ding. Aber ja, ist halt wirklich scheiße erstmal. Also ich glaube, wenn du jetzt da echt, ich weiß nicht, wie viele Jahre, die hatten ja schon die letzten 4, 5 Alben oder noch mehr mit denen produziert.
Ich glaube, müsste ich gucken, aber waren die nicht von Anfang an irgendwie bei so einem Sublabel oder sowas? Ich weiß nicht, vielleicht nicht die erste Platte, aber
ja,
dann.
Ja. Die letzten 3, 4 sicher.
Genau, genau.
Ja, das halt dann wird es erstmal interessant, weil dann musst du quasi, dann bist du in deren Händen, oder? Musikalisch gesehen. Oder von deiner musikalischen Leistung her bist du in den Fängen deines Labels.
Genau, und soweit ich auch gehört habe, das habe ich gelesen bei Nikki Sixx von genau. Und zwar, der hat in seinem Drogentagebuch sozusagen.
Oh Mann.
Ja, der hat. Nee, warte, nein, das war gar nicht Nikki Sixx, sondern es war Gene Simmons von KISS.
Und der nimmt keine Drogen.
Der nimmt keine Drogen. Glaube ich. Also er beteuert, dass er es nie irgendwie.
Stimmt.
Ja, super. Ja, der ist jetzt ganz clean.
Der
nimmt nur Frauen.
Der hebt nur Gewichte mit seiner Zunge.
Genau. Und er hat geschrieben, dass du hast ja meistens bleiben die Masterbänder immer beim Label. Das heißt, wenn du irgendwas aufnimmst durch das Label, dann. Ich weiß nicht genau, wie es geregelt ist, aber die Masterbänder, also diese kompletten Produktionen, gehören denen. Das heißt, die können nochmal damit alles Mögliche machen, remixen und weiß was ich was. Und bei Gene Simmons weiß ich, dass er die zurückbekommen hat. Also hat er jedenfalls geschrieben.
Ja.
Und es ist auch wieder ganz interessant, weil ich meine, du nimmst ein Album auf für ein Label und dann, es ist ja auch ganz klar, zum Beispiel, wenn du dieses Album dann irgendwo anders neu veröffentlichen willst, so ein Remake sozusagen.
Brauchst die Rechte, oder?
Genau, das ist schwer, weil die Rechte liegen dann, je nachdem, wie du es machst, also nicht die Urheber. Aber die Rechte der Verwertung, genau, die Verwertungsrechte.
Verkaufsvermarktungsrechte.
Genau, liegen bei dem Label. Und wenn das sagt, nee, sorry, wir bringen das jetzt nicht raus. Gibt ja auch immer so Horror-Stories, habe ich auch immer ganz oft gehört, dass zum Beispiel eine Band unter Vertrag genommen wird.
Mhm.
Und dann wird diese Band praktisch sozusagen gemästet, ja. Okay. Man gibt denen den Auftrag, schreibt ein paar Songs, macht so was, und dann nimmt man diese Songs und gibt sie der eigentlichen Band, die man vermarkten will. So, nehmen wir mal ein ganz, ganz übertriebenes Beispiel. Wir haben irgendwie so eine Altherrenband, die einfach geil Songs macht. Man nimmt sie unter Vertrag. 10 Songs sind fertig, dann nimmt man diese schönen Songs und gibt sie Tokyo Hotel. Nett. Und schon bam, kommt durch den Monsun und los geht's. Und das ist echt krass. Also, ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Nur jetzt kommt wieder die Frage, lohnt es sich für eine Band oder nicht, das mitzumachen? Dass man sagt, okay, möglicherweise würden wir niemals in diese Bereiche kommen. Ich meine, bei Rising seht ihr es ja, wie groß waren die Chancen, diese Tracks so aufzunehmen, ohne den Geldgeber.
Na sicher, also gegen null, sag ich mal, die Chancen.
Genau.
Das heißt, ja, mit jahrelangem Sparen und aber so ein Budget rechnet man eigentlich mit so einer, in so einer Dimension rechnet man einfach nicht. Also das war schon mehr Glück als alles andere, aber trotzdem, wie gesagt, wenn man nicht stirbt, ich sage immer, wenn man das Niveau halten kann und bis immer regelmäßig was rausbringt, irgendwas passiert dann, weil man, irgendjemand kommt auf dich zu, wie gesagt, jetzt einige Fans und so, die extra mal anreisen und wie gesagt, dann im Glücksfall auch jemand, der zu Werbezwecken quasi, zum Beispiel in unserem Fall zum Beispiel, eine Newcomer-Band sucht. Und dann kriegst du einen Deal, egal wie er aussieht. Wie gesagt, wir haben ja auch Vertrag und so, alles. Aber wenn das so ist, wie du sagst, weißt du, dass man wirklich eine komplette Überarbeitung, dass das Label oder der Konzern, ich sag mal das Label, oder der Musikverlag eine komplette Überarbeitung anstrebt, dann wird es natürlich interessant, weil dann ist ja dein Mitspracherecht, wie du schon, wie der Titel auch hier ist, heißt, da bist du echt am Arsch.
Also. Ja, und das siehst du, finde ich, also es gibt ja immer wieder ganz, ganz viele verschiedene Beispiele. Ich kenne nicht die genauen Hintergründe, aber zum Beispiel Avril Lavigne, mit ihrem am Anfang Skater und dann auf einmal wurde sie Band weg. Und in so einer Art Britney Spears. Da siehst du ja, das hat, also ich glaube jedenfalls nicht, dass sie selbst so bestimmt hat, nee, ich hau jetzt die Band weg und mach das, sondern Vertrag. Ja. Und dann wird einfach das umgeändert, der Stil. Ich meine, meistens haben ja die Leute, die Künstler, keine Ahnung von Marketing. Das deswegen, ist ja klar. Ja. Und das siehst du auch, diese ganzen Phasen, zum Beispiel auch Christina Aguilera. Erstmal ganz schlank, so ein bisschen poppig, dann wird sie dick, macht auf Diva und dann wieder schlank. Also so diese einzelnen Phasen, die ja ganz krass sind und auch die Musik ändert sich ja komplett.
Dann. Ja, sieh, also das wird komplett dann überarbeitet. Ich sehe es im Zusammenhang so, also mit den Verkaufszahlen ganz hart.
Ja,
wenn ich sage Verkaufszahlen, okay, Avril Lavigne hier mit Band läuft. Dann Zeit und Geld vergeht, Verkaufszahlen gehen runter, Management guckt auf die Zahlen, guckt den Künstler an, wir müssen was ändern. Ja. So, ich kann es mir nur so vorstellen, mein Bruder ist unternehmerisch, sag ich mal, sehr begabt und der führt immer alles auf die Kohle zurück. Ja?
Ja.
Ab und zu ist er mir zu krass, aber im Kapitalismus, in diesem verdammten System hat er einfach teilweise recht. Ja, follow the money, habe ich mal aus einem coolen Film gesehen. Wenn du nicht weißt, was Sache ist, im Zweifelsfall folge immer dem Geld. Ja? Schau, wo die Kohle herkommt und dann kannst du nämlich gewisse, glaube ich, das ist ganz wichtig, gewisse Entscheidungswege einfach besser orten. Dass du sagst, okay, warum? Weißt du, wenn man jetzt sagt, Avril Lavigne, nee, ich mochte sie nur, wie sie da mehr Skater war, kann ich auch verstehen, hat mehr zu ihr gepasst, okay. Und sie meinte ja auch selber damals, weil du es gesagt hast auch, ich will nur mit meiner Band in Verbindung Erfolg haben, quasi im Bandkontext. Ja, und dann ist halt die Realität nicht lange haltbar, glaube ich. Also das war, wie gesagt, dann ist sie ja komplett girly, blond, mit pinken Strähnen und alles
mögliche. Ja, extrem.
Das war auch nicht mehr meins, aber die ist noch, also nicht noch, sie ist nicht komplett weg vom Fenster. Aber sie ist jetzt nicht mehr mit Nickelback.
Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, also Auch wieder so ein Fall zum Beispiel, was ein bisschen eher vielleicht in unsere Richtung geht, Metallica, die ihre krassen Black Album und so weiter. Und dann kam dieses, ich glaube, St. Anger, hieß es so, dieses Poppige, nenne ich es mal.
Ja.
Ja, ganz viele Fans haben das dann abgestoßen, aber Fakt ist, die Verkaufszahlen waren höher als alle anderen Alben.
Echt? Das weiß ich gar nicht.
Damit haben sie es nämlich dann sozusagen in die große Welt geschafft. Also aber
war das nicht ein Album später?
Also auf jeden Fall das Album, was die Fans nicht mochten, aber was poppiger war.
Ich weiß noch, St. Anger, da gibt es ja, ich glaube, das ist sogar der Song, der so heißt, wo die Snare von Lars Ulrich, also der Snare-Teppich wurde abgenommen oder abgespannt und die Snare einfach so hoch getunt, dass nur mal Ding, Ding, Ding rauskam und das finden alle voll schrecklich. Und ich dachte mir damals, geiler Snare-Sound. Ja, ich wusste das gar nicht.
Ja,
also ich war da 14 oder 13.
Ja, ja, das habe ich, ich glaube, ich weiß nicht, das ist schon ewig her, wo ich das gelesen habe. Und bei ganz vielen Künstlern ist es so, dass die Alben, die mehr ins Pop gehen, in den poppigen Bereich, was wir auch letztens hatten, die auf einmal erfolgreich waren. Wie du schon sagst, man guckt auf die Zahlen und denkt so, okay, wir haben hier diese Band, die füllt keine Stadien, macht ein bisschen kleines Zeug. Was sollen wir machen? Avenged Sevenfold, eigentlich genau dasselbe, wenn man sich die alten Alben anhört, ja, vom ersten bis zum...
Ja, da war Gothic ein bisschen so.
Ja, so Metalcore einfach. Also gerade dieses City of Evil, da wird schon ein bisschen poppiger. Mhm. Dann irgendwann haben wir das Avenged Sevenfold self-titled, das ist schon cool.
Das war
cool. Auch poppiger. Dann kam Nightmare, depressiver wegen The Wrath. Und dann kam Hail to the King mit Boom, Chuck, Chuck, Boom, Chuck. Chuck. Und du dachtest dir so, krass. Krass, wo sind denn die?
Das meinte auch der Drummer, der Aaron Eli, oder wie er hieß jetzt, Ex-Drummer, weil er ist ja auch voll abgegangen im Studio. Ich habe da so ein paar Studio-Takes, also so Produktionsaufnahmen geguckt. Er ist voll abgegangen und die gleich nur, nee, mach mal hier,
mach Boom, mal
Chuck, Boom, Boom, Chuck. Und jeder Drummer sagt wahrscheinlich, ja, geil, ja, na, Boom, Boom, Chuck, für das habe ich immer geübt. Ja, ist halt so, aber spiel es mal geil.
Aber auch hier, Hail to the King war das erfolgreichste Album von Avenged Sevenfold. Ja, das war auf, ich glaube, 17 Ländern auf Platz 1. Ganz krasser Hammer. Also damit haben sie es zumindest mal so weltmäßig nochmal geschafft, da rauszukommen. Weil
Wann war das?
2 Jahre her ungefähr, glaube ich. 2014. Ja, genau. Ja. Und du merkst ja einen ganz krassen Unterschied bei dem Album und den anderen Alben.
Jetzt wird es ja interessant. Ist, glaube ich, nicht Metallica auch gerade im Studio? Die sind ja gerade im Studio.
Irgendwas.
Und das wird dann interessant. Und jetzt der neue Drummer, der, ich glaube, Chet Wackerman heißt der, glaube ich, von Avenged Sevenfold jetzt.
Genau.
Weil es ist halt schon krass, weil wenn man sagt, natürlich, ich bin jetzt Schlagzeuger und höre noch krasser drauf, aber man merkt echt, wo The Wrath gespielt hat, wo Mike Portnoy hat der das Nightmare-Album eingespielt. Und das, ich merke das einfach. Ich bin nicht ein kompletter Die-Hard Dream Theater-Fan, aber ich höre jetzt, gerade höre ich es wieder mit Mike Mancini an den Drums. Aber es steht und fällt, ist übertrieben. Rhythmisch gesehen sehe ich es jetzt so. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es steht und fällt mit dem Drummer, weil der einfach den Beat vorgibt.
Ja.
Und es war halt, man merkt, wann Portnoy gespielt hat, ist halt ein bisschen abgefrickter, ein bisschen schneller. Und jetzt hat er halt einen Producer das Machtwort, weil ein Aaron Eli wahrscheinlich noch nicht so den Namen auch hatte und die Durchsetzungsfähigkeit oder egal, oder das Label, weißt du, hat einfach einen Strich durch die Rechnung gemacht und wird wahrscheinlich kein Album im Nightmare-Stil mehr geben in absehbarer Zeit, weil es einfach viel schneller und vom Pop sind wir da, glaube ich, weit weg.
Ich glaube natürlich, wenn du darfst, also auch wieder hier vom Chef ausgehend, sollst du ja mit jeder Produktion besser werden und mehr Kohle scheffeln. Ist ja logisch. Ich meine, du sagst ja nicht, gut, jetzt mache ich mal ein Album wieder in den alten Tagen und nur für mich. Da sind wir halt wieder beim Geld und ich merke auch immer wieder, auch die großen Leute sind nicht gefeit davor. Ich weiß noch, auch wieder irgendwann ewig hergehört und zwar, da wollte Robbie Williams irgendwie Vorschuss für seine Tour es war Lady Gaga. No. Lady Gaga. Und die hat den Vorschuss nicht bekommen. Ganz einfach. Und dann musste sie hat es aber trotzdem so gemacht, dass sie selbst bezahlt hat. Und dann war sie natürlich, ich sag mal so, nah am Bankrott. Weil wenn du irgendwie 1 Million für eine Tour ausgibst, die ist ja nicht Multimillionärin. Echt? Vielleicht jetzt schon, wer weiß. Ja. Aber auf jeden Fall. Und dann, auch hier siehst du, dass das Label einfach das alles in der Hand hat. Weil die Geldgeber sind. Wie gesagt, wenn man in der kleinen Version ist, gut, wir nehmen mal hier 5.000, 6.000 für ein Album. Ja, und vielleicht, das ist ja nichts. Aber wenn du eine Tour hast, die einfach 1 Million kostet.
Das erinnert mich so ein bisschen an die Filmszene jetzt. Das verfolge ich ein bisschen. Ja? Also ab und zu catcht mich irgendwas, wenn... Wie heißt der denn jetzt? Ah, Mann, ist mir jetzt entfallen. Einer der größten...
Schauspieler?
Nee, Regisseure. Regisseur hat
das Spielberg? Gesagt.
Ich glaube Spielberg oder irgendwer. Ich glaube, das ist echt Spielberg, war genau. Der meinte, ist gar nicht mehr so leicht, jetzt die Kohle für einen Film zu kriegen, weil Serien so krass am Boom sind. Ja. Und jetzt Halle Berry, Extend, Lady Gaga, American Horror Story. Mhm. Ich bin ein Walking Dead-Fan, ich gucke gar nichts außer Walking Dead. Ich warte immer 8 Monate auf die neue Staffel. Dann hole ich mir sie für 1 Euro ganz legal, das muss ich mir mal jetzt selber auf die Schulter klopfen, beim Laden, wie heißt es da, beim Videocenter um die Ecke. Ja. Zieh mir die rein, zahle wahrscheinlich 7 Euro, weil ich die ganze Woche nicht, ich kann nicht mehr wie 3 gucken, dann fürchte ich mich eh so krass. Hey, Spaß, auf jeden Fall, der meinte, ja, ist gar nicht, heutzutage, jeder hält die Kohle zusammen, ich möchte jetzt hier nicht Mangeldenken propagieren, aber die Leute gucken einfach mehr drauf, weil wenn Spielberg sagt, er muss gucken,
wo er die Kohle herbekommt.
Ich glaube nämlich, dass Extern sogar von ihm produziert ist, ich weiß es
nicht. Ja, den habe ich auch geguckt.
Ja, und er sagte, die sind einfach leichter zu, also für Serien ist es leichter, Kohle ranzuschaffen. Ja,
ich glaube auch Wahnsinn. Erstens, weil sie günstiger sind und zweitens, weil du eine Serie sehr lang melken kannst. Ich meine, einen Film, klar, du kannst auch 200 Teile machen, aber es ist beim Film natürlich schwer, weil ich meine, wie viele Filme haben denn über 7 Teile? Ja?
Wir haben Star Wars Serie, Spielberg, hörst du uns?
Genau, aber das war es auch schon. Deswegen kann ich mir vorstellen, ist ja auch in der Musik genauso. Ich meine, ich bin ja auch praktisch in der Position, ich bin ja in mehreren Positionen, aber auch in der Position des, in Klammern, Geldgebers. Ja, dass ich zu Leuten sage, okay, ich produziere euch. Ja, damit stecke ich meine Zeit rein, die Geld kostet. Ich muss mein Equipment reinstecken, was auch Geld kostet und so weiter. Und dann überlege ich natürlich auch ganz krass, mit wem ich da arbeite. Weil es kann, und es ist schon sehr oft passiert, dass man irgendwie mit Leuten was aufgenommen hat und dann sind die Leute nicht zufrieden. Man hat ja meistens nicht so einen bindenden Vertrag.
Na.
Und dann hast du dir 2 Monate ans Bein gebunden.
Ja. Kann man vielleicht dann auch verstehen, warum die Größeren, sag ich mal, oder die in einer anderen Dimension sind und denken, so einen Knebelvertrag aufsetzen, dass sie eben vielleicht die reingesteckte Arbeit wollen sie natürlich auch aushaben. Ja. Kann man irgendwo auch wieder verstehen. Ja,
ja. Also ein Knebelvertrag wird dir natürlich auch nichts bringen. Wenn der Sänger, wenn der Musiker nicht will, dann wirst du ihn nicht zwingen können. Also das heißt, du kannst zwar strafen und, aber es wird dir nicht viel bringen. Aber ja, ich denke mal, das ist auch so eine Absicherung, dass man sagt, okay, ich stecke da Geld und Arbeit rein und dann...
Das will ich haben.
Ja. Und wie gesagt, also ich habe ja auch ganz viel für verschiedene Labels produziert, dann eher Tracks, also jetzt nicht komplette Leute. Mhm. Und es gab auch, weiß nicht, mindestens 60-70% der Tracks sind sozusagen auf dem Archiv, weil der Song nicht genommen wurde, der Künstler nicht wollte. Also irgendwas ist dann passiert. Und dann ich wurde ja bezahlt, für mich war es egal. Wäre natürlich geiler, wenn es rauskommen wäre, dann wäre noch GEMA.
Ja.
Aber, also, und ich sag mal ganz ehrlich, bei Kreativarbeit, die Bezahlung ist immer, wie soll ich sagen, zweitrangig, weil du kannst gar nicht so, also außer der Lady Gaga-Produzent, der wird wahrscheinlich genau die Kohle kriegen, die er verdient.
Ja.
Aber so als kleinerer Produzent kriegst du nicht die Kohle, die du eigentlich verdienen würdest für die Arbeit an so einem Track.
Ja, ich weiß, es steht nicht ganz im Verhältnis.
Genau, also wenn ich an so einem Ding arbeite ich meistens mehrere Monate dran und zwar richtig hardcore, um das wirklich schön zu machen. Und du kriegst ja am Ende eh nur den Beat bezahlt, also nicht die Arbeitsstunden.
Ja.
Weil das würde kein Label machen.
Ja, versteht man eh. So ein Pauschal fürs Produkt.
Ja, und deswegen ist halt auch wieder hier die Frage, wie man als Band oder als Künstler, wie man sich, wie man damit umgeht. Mhm. Dass praktisch jemand die Kohle gibt und dann einfach Rechte verlangt und sagt, ich will das aber dann so, wie ich es haben will. Oder anders, wie ich denke, dass es zum Erfolg führt.
Mhm.
Ja. Gibt auch genug Labels, die sagen, okay, macht mal.
Mhm.
Ja. Aber wie gesagt, ganz problematisch, weil einfach das Risiko riesig ist, dass die Band dann nicht rauskommt. Und auch statistisch habe ich mal gehört, dass es echt 3-4 Jahre dauert. Es wurde mir mal auch vorgerechnet. Ich glaube, es war auch Nils Kolonko, der einfach mal bei so einem Seminar es vorgerechnet hat. Wenn man eine Band unter Vertrag nimmt, dann ist nicht nur Studio, das ist das Kleinste, weil du musst sie auch durchs Land schicken.
Mhm.
Das heißt, du musst die Fahrt bezahlen, du musst die Hotels bezahlen, du musst den Club bezahlen, du musst die Promo bezahlen.
Den Psychologen.
Also da kommen so viele Dinge ran, die kannst du als Band sozusagen gar nicht einspielen. Weil ganz ehrlich, wenn du einen normalen Gig hast, wie viel spielt man ein? Also lass es mit richtig viel sein, 2000.
Mhm.
Ja, nix.
Nee, ist im Verhältnis, ist alles der Wahnsinn. Also ich muss ehrlich sagen, es ist mir auch letztens durch den Kopf gegangen, als ganz privat, dass ich mir, die Szene gibt auf dem klassischen Wege derzeit, ganz wichtig, einfach, es gibt es nicht her, dass 5 Leute davon leben können. Auf dem Weg, mit Spielen, das ist einfach, echt, wenn du eine revolutionäre Idee hast, bitte umsetzen. Ja. Aber der klassische Musiker hier, in Deutschland, sage ich ganz blöd, im deutschsprachigen Raum, wie soll das gehen? Also erstmal, wenn du anfängst, gibt es ja eh nichts außer die tollen Getränkemarken. Das ist so. Und jetzt sind wir bei Rising schon in einem anderen Bereich. Ja, manchmal dreistellig.
Ja.
Aber so, dass man sagen, geil. Ja, aber was ist denn das? Es kostet eine Miete. im Monat. Ja, ja. Was ist denn das, weißt du? Da hast du, und das mal 5, weißt du, irgendwie bräuchtest du. Und das ist irgendwie, ich sage jetzt mal echt, das kommt normal nicht aus meinem Mund raus, realitätsfern derzeit. Mhm. Ja, jetzt muss man sich überlegen, echt, wie man sich jetzt sich selber erst und die Band alternativ finanziert. Wie gesagt, um noch einmal Rising reinzubringen, wir haben es nach einigen Jahren jetzt so geschafft, dass jemand die Hand aufmacht.
Ja.
Und der wirklich sagt, wo es nicht drauf ankommt, das ist ganz wichtig. Mhm. Der nicht sagt, hoffentlich geht's. Das spürst du einfach, sondern macht mal hier habt ein bisschen einen vierstelligen Bereich, sag ich mir jetzt mal. Mhm. Und dir verhilft das als Band auf ein anderes Level zu kommen und auch anders zu produzieren. Und da waren wir letztens die Arbeit mit einem Produzenten. Aber rein vom Spielerischen, von der, ich sage jetzt mal, physischen Leistung her, von der spielerischen Leistung live, ist es lächerlich hier. Also da brauchst du nicht denken, dass irgendwas rumkommt, weil alles, was wir jetzt auch verdienen, kommt in die Bandkasse. Ja.
Also,
es ist ja verständlich, für irgendwas ist es immer irgendwas. Ja.
Du hast auch recht, also gerade in diesem Bereich davon leben zu können, weil ich hatte auch mal eine Freundin da und die meinte, die hatte irgendwie eine Band kennengelernt oder kannte eine Band und meinte so ganz stolz, na, die sind schon ganz schön oben, die verdienen pro Monat 2.000 an Gigs. Und ich dachte, 2.000 bei 5 Mann. Bei 5 Mann, wie viel braucht man, um zu überleben, Ganz ehrlich, da brauchst du für einen Mann die 2.000, weil abzüglich Steuern, wir sind ja alle Steuerzahler.
Ja, motiviert.
Und da bleibt nicht mehr viel. Und ach, das ist krass. Also wie gesagt, die 2.000 musst du mal 5 verdienen.
Ja.
Und wenn man das so ein bisschen...
Genau, soll man sich mal vorrechnen, das hast du bei mir auch gemacht.
Ja.
Mal 5, sagen wir mal standardmäßig, wenn der 5. Mann der Tontechniker ist.
Ja.
Böse gesagt.
Genau.
Also erstmal utopisch. Sagen wir erstmal utopisch, wenn ich immer höre, Hartz IV wurde um 2 Euro. Also ich bin jetzt nicht Hartz IV, aber ich schiebe es immer auf die Freundin, die macht immer den viereckigen Wahrheitsverkünder alias Fernseher
an. Ja, ja.
Und wenn ich höre, ganz stolz haben sie, ich glaube 2 oder 4 Euro Hartz IV hochgesetzt, dann sage ich, okay, 5.000 mal 2, jetzt wird es peinlich, 10.000 sind das dann?
Ja, 10.000,
Wahnsinn. Also wenn es um 2 Euro eines staatlichen Förderprogramms geht und dann bräuchte man als Band 10.000 Euro im Monat,
mindestens.
Sag ich mal, wirklich, das ist ja...
Mindestens. Und davon kannst du dir eigentlich, da sind wir wieder so ein bisschen im weiteren Bereich, du musst ja deine Instrumente warten. Ja, weil irgendwann ist das Effektgerät, ich merke es ja auch immer wieder, iMac in den Arsch gegangen, gut, ich brauche einen neuen, sofort.
Ja, ist hier.
Ja, weiß nicht, gut, Gitarrenseiten ist noch das Kleinste, aber Kabel, wie viel Verschleiß an Kabeln ist.
Ja.
Ja, unfassbar, Akkus
und so weiter. Du brauchst die Gitarren, die du anzünden kannst.
Genau.
Oh Mann, kann ich also, Geschichten erzählen? Nee, Spaß.
Es ist tatsächlich unfassbar, deswegen ist schon, wenn man die Möglichkeit bekommt, man muss es natürlich immer abwägen, will man jetzt sein Ding durchziehen oder sagt man, ich lasse mich jetzt sozusagen unter den Mantel eines Labels und eines Geldgebers bringen und mache mein eigenes Ding.
Vielleicht noch kurz, weil du gesagt hast, selbst die Profis sind nicht davon gefeit. Mein Idol, sorry Joey, ich muss dich jetzt mal kurz hier erwähnen, Joey Jolison, Ex-Drummer von Slipknot, wer ihn kennt und liebt, ist rausgeschmissen worden, sage ich jetzt mal. Mehr Infos habe ich jetzt auch nicht dazu von Slipknot. Ist eben rausgeschmissen worden, macht sein eigenes Ding mit Scarte Matura, Mehr kommt jetzt gar nicht als Info, weil ich kenne ein Album, ich glaube, die suchen noch immer einen Sänger oder haben jetzt einen gefunden, aber um allein an den irgendwie in die Nähe von Slipknot zu kommen, am Erfolg, ist schon hart.
Ja.
Also ich möchte nicht tauschen, überhaupt nicht. Ja, ich habe ihn auch mal persönlich gesehen bei einem, wie sagt man, Signierstunde, sage ich mal, haben wir uns vorgedrängelt, voll asi gewesen, aber war cool, dass wir noch was ergattert haben, aber ist hart, dann wirst du rausgeschmissen und wirst, ich sage jetzt ganz böse, aber das ist die Realität, fallen gelassen wie ein nasser Sack.
Ja.
Wie ein Sack Reis in China, du interessierst einfach keinen.
Ja. Naja,
auch ein Joey ist am Arsch ohne Slipknot.
Ja.
Und er ist am Arsch. Ja. Auch wenn er nicht jetzt von der Kohle her am Hungertuch nagt.
Ja. Aber er muss sich, also ich glaube nicht, dass er jetzt, sag ich mal, Füße hochlegen kann und sagen, na gut, jetzt lebe ich. Weil erstens, du hast einen bestimmten Standard. Klar, wenn er jetzt anfängt in Aldi und und 20 Quadratmeter Wohnung, ja, dann kann er wahrscheinlich für die Ewigkeit durch die GEMA leben, aber man will ja nicht, es ist schwer.
Es ist nicht alles, einfach sich zurückzulehnen, sagen, sicher, ich habe Kohle, das hört man immer wieder, also da brauche ich jetzt auch nicht mich dazu zählen, weil das wäre einfach gelogen, aber selbst, ich sage jetzt mal, die Mathe Schitz, der Red Bull Founder, Lösi, der schneidet, fällt seine Bäume, tut ein bisschen hier so, was macht er irgendwie, Wasserleiten, also am so Bäche umleiten, wo man sich denkt, was macht der so, der muss doch ganz sagen, nur Privatjet und Rennautos fahren, ja, aber irgendwann, der ist jetzt glaube ich eh schon über 60, ja, ich weiß es jetzt gar nicht, du brauchst als Mensch auch physische Bewegung, Güter, Güter, aber auch für dich Aktivitäten, das Wort habe ich gesucht, Güter sowieso, aber weißt du, allein, dass du nicht komplett ein stumpfer Vollspasti wirst, Also vielen passiert, dass sie dann komplett irgendwie in Drogensumpf verfallen und die krankesten Sachen machen, aber wie gesagt, das ist schon hart, wenn du da von Joe jetzt nochmal von ihm zu sprechen, wenn du da runterfällst und dann bau wieder mal so ein Ding auf, Also,
er hatte auch zwischenzeitlich während Slipknot die Murder Dolls.
Genau.
Fand ich auch ganz cool. Also ab dem Album war mir ein bisschen zu heftig, ehrlich gesagt. Aber
ich habe die gar nicht so gehört. Ich glaube, White Wedding.
Ich glaube das auch nicht. Also ich habe ich glaube, die haben nur ein Album. Ich will mich auch nicht festlegen, aber ich hatte das Album mit DVD, war ganz lustig, aber also die DVD war ein kleiner Club, also echt klein. Bezweifle, dass er irgendwie wie Slipknot die Hallen gespielt hat. Nee. Ja, und natürlich muss man schauen, auch wieder hier Geldgeber, jetzt als potenzieller Geldgeber, was kann mir diese Person bringen? Mhm. Ja, weil Joey, ich glaube an sich, also alle, die irgendwie die Band zur Konstellation verlassen, haben Probleme, weil wie ziehen sie jetzt Investoren, um was zu machen? Ja, neue Band, klar, aber jetzt hat er halt das Problem, na gut, die Band kennt keinen Arsch, nur ihn selbst. Das ist die Frage, wie viele Leute dann anfangen, ihn zu hören. Mhm. Weil ich glaube, eher die meisten Leute mochten ihn bei Slipknot.
Ja, ja, das ist halt das Schwierige. Du hast ja so ein, ich sag mal, Winnetou-Phänomen. Ja. Du hast halt so ein tiefes Branding zwischen den Augenbrauen, wo steht, ich bin Winnetou, ich bin Joey, ich bin Slipknot-Drummer, quasi. Scheiße.
Ich finde aber es bei Mike Portnoy relativ ähnlich. Ich meine, seitdem er rausgeworfen wurde aus Dream Theater.
Er ist fähig, aber. Ich bin ganz böse, er ist fähig mit The Winery Dogs. Ja. Da ist er jetzt. Die spielen bekannte Gigs.
Und ich glaube nicht größer als
Dream Theater. Nein, das stimmt. Ja, ja. Aber vom in Relation so, gesetzt ist es näher.
Und näher an,
stimmt. Und er hat ein Ding-Album eingespielt, Avenged Sevenfold-Album haben wir vorher erwähnt. Ja. Dann hat er, weißt du, dies und das, dann spielt er wieder dort, dann spielt er wieder, ist ein anderes Level auch. Er ist auch ein bisschen vielseitiger.
Ja, ich glaube vom Einspielen, also von Jobs her, werden beide genug bekommen. Aber jetzt, wenn man wieder in die Fame-Leiter hochklettern will, dann ist halt, fragt man normalen Menschen, wer Joey Jordison kennt, kein Arsch. Ja. Slipknot wird man kennen, sogar die Oma wird vielleicht Slipknot kennen.
Ja. Oh mein Gott, das waren ja die alle zum Mörder aber gemacht haben.
Ja. Genau, wie Counter-Strike.
Killerspiele!
Das voll ist geil. Es. Aber ich glaube auch, dass es so ein bisschen schwer ist in der Branche. Wie gesagt, Geldgeber ist halt die Frage, wie sehr man sich dann verbiegen will für jemanden, wenn irgendjemand sagen würde, okay, Joey, jetzt spielst du bei Lady Gaga Drums. Mhm. Ja, ohne Maske und schön mal Haare schneiden. Das ist dann problematisch.
Muss man schauen, wie es sich ergibt. Ich wünsche ihm alles Gute, vielleicht treffe ich ihn eines Tages mal.
Ja, und dann kannst du fragen.
MTV Grips.
Ja.
Ich fälsche das ganze Kamerateam und dann stehe ich auf einmal vor der Tür.
Genau.
Und sage, MTV, gibt's jetzt wieder? Ist wieder voll auf Musik. Lass mich mal rein.
Lass mich rein. Sind fast wieder durch.
Echt, ja?
Ja, als kleine Quintessenz würde ich noch gern den Leuten so aus persönlicher Erfahrung vielleicht was an die Hand geben.
Werdet reich.
Werdet reich? Es ist tatsächlich, es ist immer ganz schwer, sowas zu sagen. Wenn doch ein Label an die Tür klopft und sagt, okay Leute, wir wollen euch unter Vertrag nehmen, wir geben euch die Kohle, wir machen die Promo, wir machen das, aber wir erwarten, dass ihr jetzt zum Beispiel, kann ja auch ganz krass sein, dass aus einer Hardrock-Formation sagen, nee, sorry, aber Hardrock funktioniert nicht. Wir machen jetzt mal Elektrorock. Ja, dass du da, und dann hast du natürlich das Problem, wenn die Leute halt ein bisschen oldschooler sind und sagen, nee, geht gar nicht, können wir nicht, dann kann es sein, dass man vielleicht die Chance seines Lebens verhaut.
Kann sein,
Ich bin persönlich immer auch so ein bisschen zwiegespalten. Dann wäre es möglich zu sagen, okay, wir machen das unter dem Vertrag, wir machen das, was ihr wollt. Es kann sein, dass wir dann die dicken Gigs und die Stadien spielen und dann vielleicht sagen, okay, noch ein Side-Projekt, wo man dann doch sein Ding macht. Aber wie gesagt, wir reden ja von Künstlern, die Kohle damit verdienen wollen. Also wir reden ja nicht von Hobbykünstlern.
Ich habe ja auch drei Projekte.
Ne? Ja, also genau.
Haupt ist immer schwierig zu sagen. Ich versuche überall dieselbe Kraft reinzustecken. Ja. Bei drei ist die Grenze erreicht. Ja. Meine Grenze, meine persönliche Grenze. Ist für jeden anders. Ich habe ein Pop-Projekt, ein experimentelles Projekt mit dir eben, wo ich mir sage, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Und ein Metal-Projekt.
Ja.
Und das ist für mich war es wichtig, das klar zu definieren. Mhm. Hier muss ich mich zurücknehmen.
Genau.
Hier schaue ich, was gebraucht wird und hier lebe ich mich aus.
Genau.
Und da bin ich glücklich, weißt du? Und hier gebe ich Unterricht und verdiene was, weißt du?
Ja.
Und
das finde ich,
keine Ahnung.
Das finde ich ist ganz gut, weil man ja doch sein eigenes Ding machen will.
Ja, genau.
Vielleicht hofft man damit hochzukommen, vielleicht auch nicht, aber trotzdem hat man etwas, wo man einfach seine Energie rausbringen kann.
So ist es.
Genau.
Man bringt irgendwas zustande.
Ja.
Ja, und der erste ist jetzt fertig von der Metalband. Wir haben jetzt auch danach Probe. Und natürlich, am Anfang, es ist einfach nicht so geil, was man so hört jetzt, zum Beispiel im Metal-Bereich. Aber wie gesagt, wie du immer sagst, hör dir mal die alten Alben an. Ja?
Ja.
Es ist ein Weg, es ist ein konstanter Prozess. Musik ist auch eine Entwicklung wie Kung Fu oder alles andere.
Ja.
Du musst da einfach reinwachsen und viel experimentieren und auch Fehler machen. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Man muss halt schauen, in welcher Dimension man sich verkaufen möchte, also auch an ein Label binden und sich selber dabei wirklich treu bleibt. Wobei man das, muss man echt verstehen, wenn man so eine Sätze von sich gibt, wie letztens, habe ich ja gesagt, eben authentisch sein.
Ja.
Ja, aber man muss halt schauen, du bist Bittsteller, du möchtest was, du hast keine Kohle, im Schnitt, der Durchschnittsmusiker hat keine Kohle für um tausende Euros in Produktion und Merch und so reinzustecken. Deshalb muss man schauen, inwieweit das jetzt noch Sinn macht. Ja?
Ja.
Aber wie gesagt, kann an alle reichen, ey, fördert junge Bands, weiß ich nicht.
Ja.
Wenn ihr was Sinnvolles machen möchtet, hört man immer wieder, dass jemand
einen
kennengelernt hat. Also es ist nicht seltener oder nicht so, wie sagt man, unwahrscheinlich wie es sich anhört, dass jemand sagt, okay, ich habe was über,
denk
ich mag
auch.
Euch,
geil. Denke ich auch.
Ja. Na passt.
Ja, das war ein cooles Schlusswort von Kri. Wir danken euch. Wir haben gemerkt, es gefällt euch.
Ja.
Gesagt, versucht, kommentiert ohne Ende. Ich weiß, beim Gitarrenlied könnt ihr es nicht kommentieren, aber dann bei iTunes, ganz wichtig.
Ja, da kannst du was
da kannst du
auch
was
Empfehlungen, Kritik, ich sage immer dazu, negative Kritik, herzlichst erwünscht, dass man sagt, okay, Ösi, wie gesagt, Sprachkurs.
Genau. Oder wenn ihr einfach irgendwelche Themen noch bearbeitet haben wollt.
Ja,
wir sprechen ja im Moment so ein bisschen frei aus unseren Erfahrungen, aber vielleicht habt ihr ein Thema, wo wir uns selbst nochmal weiterbilden müssten, wo wir ein bisschen
gucken. Gerne.
Macht einfach.
Okay.
Ja, dann freuen wir uns bis zum nächsten Mal.
Ja.
Ciao.
Tschüss.